NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe steht unser Trinkwasser, das wir auch in Zukunft genießen möchten. In Frankfurt am Main fand ein Symposium zu den Fragen der Sanierung von Boden und Grundwasser statt. Wir berichten über die Ursachen der hohen Nitratbelastung und wie sich die Natur bei der Filterung und Reinigung von Schadstoffen selbst hilft. Außerdem das Dilemma des Dieselmotors. Eine saubere Abgaslösung wird unbezahlbar. Erster umfassender Klimabericht für die Nordsee. Erwärmung der Luft um bis zu 3,2 Grad möglich. Im Durchblicker geht es schließlich um bessere Abbiegesysteme für Fahrzeuge, damit Unfälle verhindert werden können. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Was haben Wellensittiche in Australien mit der Sicherheit im Flugverkehr zu tun? Das Forscherteam der Queensland Brain Institute weiß schon länger, dass Vögel seit 150 Millionen Jahren unter einem starken evolutionären Zwang stehen. Sie entwickeln dabei grundlegende Regeln und Strategien, um zum Beispiel das Risiko von Kollisionen zu minimieren. Die neuen Erkenntnisse aus dem Flugverhalten von Wellensittichen sollen helfen, einfache Strategien für Autopilotsysteme und unbemannte Flugobjekte zu entwickeln. Andreas Stummer meldet sich aus Sydney.
A near catastrophe high above Adelaide. Two Qantas A330s travelling between Sydney and Perth came within just a few hundred metres of colliding.
September 2013. Über der südaustralischen Millionenstadt Adelaide kommt es beinahe zu einem Flugzeugunglück. Durch ein Versehen der Flugkontrolle am Boden fliegen zwei vollbesetzte Passagiermaschinen direkt aufeinander zu. Nur 30 Sekunden vor einem möglichen Zusammenstoß werden die Piloten durch ein automatisches Warnsystem im Cockpit alarmiert. Hektische Funksprüche, ein gewagtes Ausweichmanöver und ein paar bange Augenblicke später dreht eines der beiden Flugzeuge ab. Die Gefahr ist vorüber. Mandyam Srinivasan erfuhr von dem Zwischenfall damals aus den Nachrichten. Der Professor für Neurowissenschaften an der Universität Queensland fragte sich, wie könnten solche beinahe Kollisionen verlässlich vermieden werden? Und existiert so etwas wie ein natürliches, koordiniertes Ausweichverhalten? Die Antworten suchte er in der Tierwelt. Professor Srinivasans Versuchskaninchen waren Wellensittiche. Er und sein Forscherteam am Queensland Institut für Gehirnforschung errichteten einen schmalen, etwa 10 Meter langen Tunnel, ließen immer zwei Vögel von den gegenüberliegenden Enden aufeinander zufliegen und filmten ihr Flugverhalten mit High-Speed-Videokameras. Srinivasan ließ das Experiment mit verschiedenen Paarungen über einen Zeitraum von 18 Monaten wiederholen, insgesamt über 100 Mal. Jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis.
We make them fly down a narrow tunnel, and when they are in a near collision situation, each veers towards its right.
Wenn die Wellensittiche im Tunnel auf Kollisionskurs waren, dann kam es trotzdem nie zu einem Zusammenstoß in der Luft, denn beide Vögel wichen einander aus, und zwar immer rechts herum. Sie machen das ohne zu zögern, als ob sie darauf programmiert wären, völlig automatisch. Und wahrscheinlich tun sie das schon seit Millionen von Jahren.
So that's something they seem to have as a built-in sort of program. And it looks like, you know, nature discovered this millions of years ago.
Beim Auswerten der Videoaufnahmen fiel den Forschern eine weitere Besonderheit auf. Die Vögel flogen nur selten auf gleicher Höhe. Für Mandyam Srinivasan ist das kein Zufall, sondern vielmehr Ausdruck ihrer sozialen Stellung innerhalb der Kolonie.
There also seems to be a sort of a height change that happens. It looks like there's a hierarchy within our colony there.
Es scheint eine interne Rangordnung zu geben, und der Platz in dieser Gruppenhierarchie entscheidet, welcher Vogel höher fliegt und welcher tiefer. Diese Methode könnte auch von Flugkontrolleuren übernommen werden, um die Gefahr von Flugzeugzusammenstößen in der Luft zu reduzieren. Jede Maschine sendet ein Signal aus, das sie identifiziert. Die Kontrolleure könnten dann auch eine Art Rangordnung vergeben, die vorschreibt, welches Flugzeug höher fliegt als ein anderes. Das wäre eine simple Lösung.
Each plane could just emit a signal and you could then all sort of set up in a hierarchy and they could mutually decide which one goes high and which one goes low. Very simple way to deal with it.
Die Forscher der Universität Queensland sind sich einig. In 150 Millionen Jahren Evolution hätten Vögel ihre Flugtechniken und Strategien perfektioniert. Der Mensch, der erst seit etwas mehr als 100 Jahren in die Luft geht, könne viel von ihrem Verhalten lernen. ob Passagier-, Transport- und Militärmaschinen oder Drohnen. Der bemannte und unbemannte Flugverkehr nimmt stetig zu, genauso wie der Bedarf an verlässlichen Selbststeuerungssystemen, die das Risiko von Frontalzusammenstößen in der Luft verringern. Nach seiner Studie über das Flugverhalten von Wellensittichen prophezeit Professor Mandyam Srinivasan, Autopiloten sind nur der Anfang.
Most aircraft nowadays, including drones, rely on external input to navigate. They need to know where they are.
Die meisten modernen Flugzeuge und Drohnen sind auf Informationen von außen angewiesen, damit sie auf Kurs bleiben. Vögel finden ihren Weg von selbst. Sie brauchen kein GPS-System. Was aber, wenn eine Maschine während eines Fluges vorübergehend ihren GPS- oder Satellitenkontakt verliert? Auch da können ein Blick auf die Tierwelt und unsere Forschung weiterhelfen.
If an aircraft loses temporary GPS satellite contact, so you got to behave like an animal, and this is where we think our research can help.
Als nächstes wollen die australischen Forscher herausfinden, ob nicht nur Wellensittiche, sondern generell alle Vogelarten bei Gegenverkehr immer nach rechts ausweichen. Ihre bisherige Arbeit wurde vom Flugzeughersteller Boeing gesponsert. Internationale Fluglinien sind auch an den Ergebnissen interessiert, obwohl ihnen die Wissenschaftler bisher nur einen Vogel gezeigt haben.
Andreas Stummer über das Flugverhalten von Wellensittichen und den Nutzen für die Kollisionsvermeidung.
I'm sick and tired of I'm sorry, how you never call me. I'm chasing trails blind in the skies. Dreaming of love with a heart. Said you always try to be there. Tell me you need me. Tell me you can sing a sweet song. You made me cry. You're a liar. You're a liar. Yeah, you play.
Wir kommen zum Schwerpunkt dieser Sendung. Wie sicher ist unser Trinkwasser? In Frankfurt am Main fand in dieser Woche das 18. Symposium der Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie statt. Forscher und Unternehmen tauschten sich über Strategien zur Sanierung von Boden und Grundwasser aus. Was ergibt sich aus den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen? Was können Nano- und Biotechnologie hier schon leisten? Und wie steht es mit der Altlastenbeseitigung aus der frühen Phase der Industrialisierung um 1900? Gegenwärtig trägt die konventionelle Landwirtschaft zu einer Belastung des Grundwassers etwa durch Nitrate bei. Es gibt noch zu viele Stickstoffverluste aus Gülle und Mist. Das führte dazu, dass die Europäische Union die Bundesrepublik Deutschland verklagte, weil nicht genug dagegen getan werde. Experten aus Wissenschaft und Forschung sind sich uneins in der Frage, wie Ökolandbau und konventionelle Landwirtschaft optimiert werden könnten. Am Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Braunschweig, wird deshalb untersucht, wie man Düngemittel gezielt und nachhaltig einsetzt, um qualitativ hochwertige Nahrungsmittel zu produzieren und gleichzeitig Umweltbelastungen zu reduzieren, Carmen Wojcek berichtet.
Nitrat besteht aus Stickstoff und Sauerstoff und gelangt vor allem als Dünger in den Boden. Das ist auch wichtig, denn Pflanzen auf dem Acker sollen gut wachsen. Weizen zum Beispiel soll möglichst viel Protein produzieren für gutes Mehl in unseren Brötchen. Doch überschüssiges Nitrat versickert im Boden und gelangt schließlich in unser Grundwasser. Das kann sogar dann passieren, wenn Landwirte weniger Dünger einsetzen, sagt Jörg-Michael Gref vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig.
Wenn man sagt, dass es ein zu viel an Stickstoff gibt, ist das zu einseitig gesehen. Man muss sich den Stickstoffpool oder die N-Dynamik im Boden ansehen, die man natürlich so steuert, dass die Pflanze möglichst entsprechend ihrer Ertragsentwicklung auch diesen verfügbaren Stickstoff auch aufnehmen kann. Also beispielsweise führt eine Trockenheit während der Frühjahrsentwicklung dazu, dass der gestreute Dünger schlecht ausgenutzt werden kann, weil er nicht in die lösliche Phase übergeht.
Der Dünger kann sich also nicht auflösen und bleibt zunächst ungenutzt auf dem Feld liegen. Regnet es dann erst einige Wochen später, haben die Pflanzen sich oft schon so weit entwickelt, dass sie den Dünger nicht mehr vollständig verwerten können. Das Ziel, den Proteingehalt in der Pflanze zu steigern, wird verfehlt, erklärt Martin Kücke vom Julius-Kühn-Institut.
Je später Sie zu einer Kulturpflanze eine Stickstoffgabe geben, umso geringer ist der Anteil des Stickstoffs, der durch die Pflanze aufgenommen wird. Die Stickstoffspätdüngung zum Weizen wird in der Regel im Mai gegeben, kurz vorm Ehrenschieben. Und von diesen 50 bis 60 Kilogramm Stickstoff, die appliziert werden, werden vielleicht 50% durch die Pflanze noch aufgenommen. Also verbleiben in der Umwelt 25 bis 30 Kilogramm Stickstoff.
Pro Hektar. Vor allem die späte Düngung sei deshalb in die Kritik geraten, erklärt Gref.
Und nun versuchen wir zu entwickeln, wie man mit dieser Trockenheit umgehen kann, dass wir den Stickstoff trotzdem irgendwie in Lösung bringen, dass die Pflanze ihn auch entsprechend aufnehmen kann. Das ist aber sehr schwierig. Einerseits braucht man da bestimmte Sorten für, die das besonders gut können, die also auch mit der Trockenheit umgehen können. Auf der anderen Seite brauchen wir Applikationstechniken, praktisch die den Stickstoff trotz Trockenheit direkt an die Wurzel bringen, damit er dort möglichst verlustfrei aufgenommen werden kann.
Neue Techniken und Verfahren könnten das Düngerproblem entschärfen. Auch über gezielte Bewässerung werde in Zukunft nachgedacht werden müssen. Denn durch den Klimawandel werden Trockenperioden im Frühjahr zunehmen und das Problem wird größer, ist sich Gref sicher. Ein weiteres Problem sei eine falsche Verteilung der durch die Viehhaltung anfallenden organischen Dünger. So heißt es im niedersächsischen Umweltbericht. Die Nitratwerte im Grundwasser seien besonders in Regionen mit Intensivtierhaltung und Ackerbau in Kombination mit sehr leicht durchlässigen Böden zu hoch. Um die anfallende Gülle besser auf alle Ackerflächen im Land zu verteilen, müsste sie allerdings erst zu einem hochwertigen Konzentrat aufbereitet werden. Das ist zwar aufwendig und macht die Gülle teuer, gibt Gref zu bedenken. Doch nur so lasse sie sich lagern und transportieren.
Wegen Schutzgut Grundwasser und Schutzgut Luft. Entsprechend müssen wir das machen. Da kommen wir gar nicht drum rum.
Denn die allzu gern von Landwirten genommene Alternative, der Mineraldünger, ist sehr klimaschädlich, so Gref weiter. Die Produktion verbrauche immens viel Energie und deshalb sollten wir lieber die ohnehin anfallende Gülle aus der intensiven Tierhaltung recyceln und besser nutzen. Die Politik könnte sinnvolle Rahmenbedingungen schaffen. Sie muss handeln, denn bisherige Maßnahmen greifen offenbar zu kurz. Die Grenzwerte werden schon zu lange, zu oft überschritten. Um besser kontrollieren zu können, welche Maßnahmen erfolgreich sind, entwickeln Wissenschaftler vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig jetzt einen Schnelltest fürs Feld, erklärt Martin Kücke.
Aktuell ist es ja so, wenn oben auf der Bodenoberfläche gedüngt wird, dann erreicht das Nitrat ja etwa so nach 10 bis 15 Jahren vielleicht einen Brunnen, an dem wir einen Nitratgehalt messen können und feststellen können, sinkt dieser Nitratgehalt oder steigt dieser Nitratgehalt aufgrund der Düngung. Wir wollen das aber früher wissen und diese Erfolgskontrolle, die machen wir jetzt mit sogenannten Frühindikatoren. Das können zum Beispiel Nitrattiefbohrungen sein.
Die Forscher verfolgen den Weg des Düngemittels, die sogenannte Nitratfront, direkt auf dem Acker in verschiedenen Erdtiefen und können so schon nach 1 bis 3 Jahren nach der Düngung erkennen, ob Maßnahmen greifen. Falls nicht, muss die Düngermenge weiter reduziert werden.
Soweit Carmen Wolzig. I'm racing on the road today, silently looking for you. I tried to see if I could stay with you today, oh, with you today. But you left me all alone, and you told me I was not worthy. Yeah, you played me for the fool, but a fool in love I was. Running faster than I've gone before. I'm climbing to heights I never thought I'd see. Über 2/3 der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. Das meiste ist Salzwasser. Nur 3% sind Süßwasser und von dem wenigen Süßwasser ist der größte Teil in Eis und Schnee gebunden. Dem Menschen stehen also weniger als 1% der Wasserressourcen als Trinkwasser zur Verfügung. Und dieser kleine Anteil wird durch Verschmutzung mehr und mehr gefährdet und die Trinkwasserreinigung immer teurer. Bei der Reinigung von Wasser steht der Mensch aber nicht alleine. Die Natur mischt kräftig mit. Unzählige Mikroorganismen, von denen die wenigsten bisher bekannt sind, setzen Schadstoffe um und reinigen so das Wasser. Im Fachgebiet Ökosystemleistung wird mittlerweile errechnet, welcher finanzielle Wert dahinter steckt. Annegret Faber berichtet.
Verschmutztes Wasser hat es schon immer gegeben. Die wirklich großen Probleme entstanden erst mit der Industrialisierung. Dr. Christian Griebler untersucht diese Vorgänge am Institut für Grundwasserökologie am Helmholtz-Zentrum in München.
Also man muss sich vorstellen, dass jede größere Stadt hat ein Gaswerk gehabt. Ein Abfallprodukt dieser Gaswerke war Teeröl. Teeröl hat man früher einfach in Gruben geleert. Grube ausgehoben, Teeröl rein. Wenn Sie eine Handvoll Teeröl haben und Wasser daran vorbeiströmen lassen, dann würde das mehrere hundert Jahre dauern, bis sich das aufgelöst hat. Das heißt, Sie haben für hunderte von Jahren eine bleibende Belastung.
Derartige Belastungen seien zwar schwer, aber kontrollierbar. Es sind sogenannte punktuelle Schädigungen. Die Mikroorganismen im Boden haben Zeit, sich auf die Situation einzustellen und verstoffwechseln die Schadstoffe im Laufe der Jahrhunderte. Die Ökosystemleistung Wasser reinigen funktioniert, wenn auch sehr langsam. Das zeigt sich deutlich an der Qualität von Grundwasser, das durch viele Sedimentschichten gewandert ist.
Grundwasser nützt man natürlich gerne als Trinkwasser, weil es durch die darüberliegenden Bodenschichten schon einmal viel besser geschützt ist gegen Störungen als ein Oberflächengewässer. Jetzt ist es auch meistens sauberer.
Während das Wasser durch die Schichten sickert, wird es gefiltert. Eine Dienstleistung der Natur, die uns nichts kostet. Darauf ist Verlass, solange die Reinigungsleistung der Böden und Sedimente nicht überlastet ist. Und dieser Punkt ist mancherorts schon erreicht, fürchtet Christian Griebler. Problematisch seien vor allem großflächige, sogenannte diffuse Einträge. Ganz oben auf der Problemliste stehen intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen. Dies politischen Entscheidungsträgern zu vermitteln, sei aber sehr schwer. Letztlich war das einer der Gründe, in den 80er Jahren Ökosystemleistungen einzuführen. Ein Fachgebiet, mit dem sich Dr. Matthias Schröter vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig seit einigen Jahren befasst.
Es ist nicht erfunden, um sich einem Marktdenken anzupassen. Das wird allerdings auch sehr stark kritisiert an dem Konzept. Es geht nicht darum, diese anderen Werte, die ja durchaus bestehen, zu ersetzen, sondern die nur zu ergänzen. Weil man gesehen hat, im klassischen Naturschutz sozusagen, dass diese Argumente nicht immer tragen, also nicht immer auch durchschlaggebend sind.
Beispiel Landwirtschaft. Hier muss dringend gehandelt werden. Christian Griebler beobachtet seit langem, dass das Ökosystem den Einträgen nicht mehr gewachsen ist.
Dazu gehören Pestizide, Pharmazeutika.
Das Problem bei Pestiziden, sie werden großflächig ausgebracht. Die Mikroorganismen sehen aber nur sehr geringe Konzentrationen.
Sie können eine Punktquelle sanieren, aber sie können keinen flächigen Eintrag sanieren. Und die Mikroorganismen haben das Problem, dass sie mit diesen geringen Konzentrationen von Schadstoffen schwer Energie gewinnen, schwer damit wachsen können.
Mit höheren Konzentrationen im Labor würde das gut funktionieren, nicht aber mit niedrigeren in der Natur.
Wir verstehen noch nicht, welche ökologischen Limitationen es gibt für die Mikroorganismen, das einfach umzusetzen. Da ist die Forschung eigentlich noch nicht so weit.
Auch Nitrat, also Dünger bzw. Gülle, landet im Grundwasser. Dieser Nährstoff wird auf dem Feld ausgebracht, damit Pflanzen besser wachsen. Nitrat ist aber sehr mobil. Schnell verschwindet es im Boden. Dort können Mikroorganismen aber wenig damit anfangen, weil ihnen in tieferen Erdschichten Energie und Kohlenstoff für die Umsetzung von Stickstoff fehlen.
Deswegen bleibt das Nitrat, das in großen Mengen eingetragen wird, im Grundwasser erhalten.
Anders sei es bei pathogenen Keimen. Täglich gelangen sie über das Abwasser in unsere Oberflächengewässer und teilweise auch ins Grundwasser, beobachtet der Münchner Helmholtz-Forscher. Die Lebensbedingungen in der Natur seien für die Krankheitserreger aber sehr schlecht.
Das Zweite ist, Mikroorganismen führen auch sowas wie Kleinkriege. Die sind ja ständig in Konkurrenz zueinander um Ressourcen. Und die Mikroorganismen produzieren auch Gifte, um ihre Nachbarn zu töten. Und die pathogenen Keime sind diesen Kleinkrieg meistens relativ schutzlos ausgeliefert, weil sie in diesem System nicht kompetitiv sind.
All das sind Reinigungsvorgänge, die für den Menschen sehr wichtig sind. Gemeinsam mit dem EIDIF, dem Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, erarbeitete Matthias Schröter in einer Studie den Wert der Wasserreinigung.
Die entweder ein Ökosystem für uns übernehmen kann oder die wir selber übernehmen durch technische Anlagen, Wasseraufbereitungsanlagen. Und da gibt es eben ein Beispiel einer Studie, wo wir berechnet haben, was dieser Kostenunterschied dann in Geldwert ausgedrückt ist. Wenn man jetzt vergleicht, dass man Trinkwasser aus dem Grundwasserreservoir entnimmt oder aus Oberflächenwasser, wo man das eben dann selber noch filtern muss.
Der Kostenunterschied war enorm, 40 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser. Wie groß der Wert der gesamten Ökosystemleistung ist, wurde erstmals in einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 1996 ermittelt. Darin sind sämtliche Leistungen der Natur aufgelistet. Unterm Strich stehen da 33 Billionen US-Dollar pro Jahr. Nach einer Aktualisierung der Studie im Jahr 2014 waren es schon weit über 120 Billionen US-Dollar. Die Reinigung von Grund- und Trinkwasser spielt in der stark umstrittenen, aber auch wegweisenden Studie aber nur eine Nebenrolle. Noch sind die dahinterliegenden Vorgänge nicht ausreichend verstanden und zu komplex für eine Einschätzung, wie hoch der Wert dieser Dienstleistung ist. Ob das jemals gelingen wird, steht in Frage.
Trinkwasserreinigung als Ökosystemleistung. Darüber informierte Annegret Faber. In Frankfurt am Main fand in dieser Woche das 18. Symposium der Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie statt. Im Mittelpunkt standen Strategien zur Sanierung von Boden und Grundwasser. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen, neue Technologien, zum Beispiel für die Altlastenbeseitigung, die in der Zeit um 1900 entstanden, zählten zu den Themen. Dr. Thomas Track ist Leiter Wassertechnologie bei der DECHEMA, der Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie sich die verschärften europäischen Richtlinien bei der Altlastensanierung auswirken.
In diesem Fall sind von besonderer Bedeutung die Europäische Industrieemissionsrichtlinie, auch IED abgekürzt, denn die IED fordert für bestimmte Industriebereiche die Erstellung von sogenannten Ausgangszustandsberichten. Sie können sich vorstellen, wenn so ein Bericht zu erstellen ist, ist das eine nicht ganz einfache Sache, gerade bei einer Änderungsgenehmigung. Sie sind in einer laufenden Industrieanlage. Da ist also einiges zu beachten. Hinzu kommt, dass diese Berichte den Zustand von Boden und Grundwasser auf einem Anlagengrundstück darstellen sollen. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf Fragestellungen wie, was ist dort zu sanieren, welche Aufwendungen sind dort da. Also hier ist erhebliches an Bewegung in der Diskussion zwischen Behörden und Industrie, was letztendlich dann auch durch diese europäische Richtlinie, die Industrieemissionsrichtlinie, induziert ist.
Sie haben das Grundwasser schon erwähnt. Welche Schadstoffausbreitungen sind denn konkret gefährlich und wann und wo sollte eingegriffen werden, wenn eine Gefahr für die Umwelt entsteht?
Für den Schutz unseres Grundwassers sehen wir das Grundwasser als Ganzes. Also nicht nur Bereiche, wo Grundwasser besondere Funktionen erfüllt, wo zum Beispiel Grundwasser zur Trinkwasserversorgung genutzt wird oder wo wir Grundwasser in einer Funktion haben, dass zum Beispiel ein Ökosystem davon abhängt, zum Beispiel ein Feuchtgebiet. Das heißt also, von daher müssen wir unser Augenmerk dorthin legen, wo wir sehen, dass Schadstoffe in den Untergrund gelangen oder in den Untergrund eingetragen werden, dann auch ins Grundwasser gelangen und dort letztendlich die vom Gesetzgeber festgelegten Werte überschreiten. Wenn wir auf das Stoffspektrum im Detail schauen, dann sind da natürlich Stoffe von Bedeutung, die sich im Untergrund, gerade im Grundwasser, schlecht zurückhalten lassen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel chlorierte Kohlenwasserstoffe. Das sind Stoffe, wie wir sie früher bei Reinigungsbetrieben gekannt haben oder wie sie auch bei der Metallverarbeitung zum Einsatz kommen, zum Beispiel in der Entfettung.
Die Sanierung radioaktiver Altlasten betrifft nicht nur den ehemaligen Uranbergbau in der damaligen DDR, sondern auch eine Reihe von Industriestandorten bis zurück zur Gründerzeit. Oft bleiben hier die kanzerogenen, also krebserregenden Wirkungen durch das Zusammenspiel chemisch-toxischer Schadstoffe und radioaktiver Kontamination unklar. Welche Rolle spielen hier die ja stattfindenden sogenannten Verdachtsprüfungen?
Es geht uns dabei dann nicht um Fälle wie die Haldensanierung aus dem Uranbergbau, wie wir das in den Bergbaulandschaften kennen, oder auch gar um kerntechnische Anlagen, sondern wir sehen hier die Schnittstelle, wo neben herkömmlichen organischen und anorganischen Schadstoffen in der Vergangenheit überwiegend natürliche Radionukleide bei Industrie oder Gewerbe zum Einsatz kamen. Also Sie können sich vorstellen, Uhren, Leuchtfarben oder jetzt mal auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und auch noch Ende 19. Jahrhunderts Produktion von Glühstrümpfen. Ein wichtiges Element haben wir hier gesehen, dass im Umgang mit radiologischen Befunden bei Altlasten wirklich eine offene und aktive Kommunikation auch zu sehen ist, welche Dosen an Radioaktivität sind an diesen Standorten vorhanden und wie sind sie in Verhältnis zu setzen zu natürlichen Hintergrundbelastungen und welche potenziellen Auswirkungen gibt es gerade auch mit Blick auf gesundheitliche Auswirkungen.
Zu den neueren Sanierungsverfahren zählt bei der Grundwassersanierung der Einsatz von Nano-Eisenpartikeln. Welche Praxisanwendungen greifen hier denn, die über eine reine Versuchsmodellreihe hinausgehen?
Und wir sehen als Vorteile für die Praxisanwendung vor allem, dass diese Nanopartikel ganz gezielt in Schadensquellen eingesetzt werden können. Ein großer Vorteil gegenüber dem einen oder anderen Verfahren, wenn wir an biologische Verfahren denken, die bei hohen Schadstoffkonzentrationen in Schadensherden oftmals nicht wirklich wirksam sind. Wir sehen aber auch, dass das Einbringen in das Grundwasser für diese Nanopartikel durch einfache, durchaus auch kleine Bohrungen möglich ist. Das heißt also, wenn wir auf Industriestandorte schauen, das kann zum Beispiel auch in einer laufenden Produktion genutzt werden. Die Anwendungstiefe ist rein letztendlich von der Bohrtiefe bestimmt. Wie weit, in welche Tiefe komme ich mit dem Bohrgerät runter und kann dort die Nanopartikel einsetzen. Wir können in den kommenden Jahren erwarten, dass für diese Technologie großmaßstäbliche Anwendungen realisiert werden können.
Wenn Sie eine Bilanz der Tagung ziehen, müssen wir uns in Zukunft Sorgen um die Qualität unseres Trinkwassers machen?
Nein. Aus Sicht der Altlastenbearbeitung ist es nicht notwendig, aber wir müssen uns kontinuierlich der Diskussion um neue Anforderungen aus der Praxis stellen, wie sie auch auf unserem Symposium immer wieder geführt werden, so dass wir auch in Zukunft sehen können und reflektieren können, was kommt in der täglichen Altlastenbearbeitung neu auf? Welche Schadstoffe sind wo anzutreffen? Wie liegen sie vor? Können wir die mit bestehenden Technologien, Erkundungs- und Überwachungsansätzen erfassen und behandeln? Oder müssen wir hier für einen vorausschauenden Umweltschutz auch tätig werden und vorausschauend uns um neue Erkundungs-, Überwachungs- und Sanierungskonzepte bemühen?
Das war Dr. Thomas Track, Leiter Wassertechnologie bei der DECHEMA, der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie. Und soweit unser Schwerpunkt zur Zukunft unseres Trinkwassers. Die Musik in der Sendung kommt heute von Somebody Else. Die CD mit dem Titel Spontaneous erschien bei Vierling.
I think it's silly. People find all of these different trends and I don't care how they try to tell me how to dress. I'ma do my best and still pass all my tests. They can say what they like while they take a look. I tell you now, yeah, I'm still reading all my books. I still got my ways, I still got my days. I still got my times and I still chill with my fades. They can talk like they like it, you can hate how we say, but I tell you now. Yeah, we carefree, with no worries in the
Seit dem Dieselgate-Skandal bei Volkswagen steht fest, dass Dieselmotoren weitaus mehr Schadstoffe ausstoßen als erlaubt. Jeder zweite Pkw in Deutschland ist inzwischen ein Diesel und das Umweltbundesamt warnt vor einer weiteren Verschlechterung der Luftqualität in den großen deutschen Städten. Feinstäube, Stickoxide und Ruß sind die meist unsichtbare Ursache. Automobilforscher haben viele Lösungen parat, aber keine, die uns Menschen bessere Luft zum Atmen bringt. Eine Verbesserung des Dieselmotors dürfte unbezahlbar werden. Michael Kurt über ein Dilemma der Forschung.
Die realen Stickoxidemissionen moderner Diesel-Pkw liegen durchschnittlich 7-mal höher als die geltende Abgasnorm Euro 6 es erlaubt. So klagt in seiner aktuellen Studie die unabhängige Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation an. Und Vincente Franco, Forscher beim ICCT, ergänzt, die Technologien für saubere Dieselfahrzeuge seien bereits heute auf dem Markt verfügbar, sie werden nur nicht eingesetzt. Oder anders ausgedrückt, Automobilkonzerne ändern nur dann etwas, wenn sie es ändern müssen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, so auch Stefan Pischinger, Experte für Verbrennungskraftmaschinen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Ich glaube, dass man bestehende Technologien forcierter in den Markt bringen kann und muss. Und zum Zweiten aber auch weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht.
Der Grund: Es gibt zwei Zielkonflikte in der Forschung. Erstens:
Die Emissionen müssen erfüllt werden und der Kunde muss trotzdem zufrieden sein mit der Spritzigkeit, wie Sie es so schön formulieren, also mit der Dynamik und Beschleunigung, dass das Fahrzeug an den Tag legt.
Und zweitens, viele Maßnahmen, die die Stickstoffemissionen verringern, führen zu einer spürbaren Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs und damit zur Rußentwicklung. Pischinger mit einem Beispiel.
Eine Kerze, die fängt an zu rußen, wenn da nicht genug Sauerstoff drankommt. Und bei Stickoxiden ist es genau umgekehrt. Wenn ich jetzt genug Sauerstoff habe, bilden sich auch Stickoxide.
Einerseits ist der Sauerstoff Voraussetzung für Stickoxide, auf der anderen Seite schützt er vor Verrußung. Da liegt der Zielkonflikt. Forscher können das Abgasproblem an zwei Orten bekämpfen, im Motorraum und im Katalysator, im Rahmen der Abgasreinigung. Dort gibt es erfolgversprechende Methoden, versichert Christian Bach, Experte für Fahrzeugantriebe am Schweizer Forschungsinstitut EMPA, allerdings mit einem Nachteil.
Die Abgasnachbehandlung wird den Dieselmotor nochmal deutlich verteuern. Deshalb gehen wir davon aus, dass in kleineren Fahrzeugen bis hin in die Kompaktwagenklasse, dass der Dieselmotor möglicherweise ganz verschwindet.
Oder man zahlt kräftig drauf. Am Schweizer Institut ist man in der Entwicklung von Katalysatoren sehr erfolgreich, bei denen eine wässrige Harnstofflösung, das sogenannte AdBlue, eingespritzt wird. AdBlue wandelt die Stickoxide im Katalysator zu Ammoniak um und es entstehen die ungiftigen Komponenten Stickstoff und Wasser.
Wenn ich zu wenig Ammoniak generiere durch diese AdBlue-Einspritzung, wird die Stickoxidreduktion zu schwach ausfallen. Dosiere ich aber zu viel, dann kann es sein, dass ich Ammoniak-Emissionen generiere, die natürlich sehr unerwünscht sind.
Wird alles richtig dosiert, sollen bis zu 98% der Stickoxide so neutralisiert werden können. Jedoch benötigt man für AdBlue einen extra Tank. Das Nachfüllen ist oft schwierig und es ist an den meisten Tankstellen nicht zu bekommen. Auch im Motorraum wird experimentiert und an vielen Schrauben gleichzeitig gedreht, damit alle Normen erfüllt werden. Wann wird der Kraftstoff wo eingespritzt? Wie können die Temperaturen im Motorraum geregelt, wie die Luft im Zylinder beeinflusst werden? Abgasrückführung, Einspritzdruck, Turboaufladung, Ventile, die sich im richtigen Moment öffnen und schließen. Denn auch so können die Forscher dem Kraftstoffverbrauch und die Stickstoffemission, Fachleute nennen es NOx-Emissionen, in den Griff bekommen.
Das kann bedeuten, dass man während dem Beschleunigen NOx-Reduktionsmaßnahmen zurückfährt, damit sich die Leistung gut darstellt, aber dann dafür in anderen Betriebspunkten, wo eben die Leistungsentfaltung nicht so wichtig ist wie beim Autobahnfahren oder in der Stadt, stärker auf die NOx-Reduktion achtet.
An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich versuchen Wissenschaftler darüber hinaus, Sensoren durch ein virtuelles Sensorennetzwerk zu ersetzen, wobei teure Sensoren, die oft nur zeitversetzt auf das Fahrverhalten reagieren, durch ein Rechenmodell ersetzt werden, das sogar ein paar Sekunden in die Zukunft schauen soll. Professor Pischinger von der RWTH Aachen äußert sich bei der Zusammenschau der Möglichkeiten optimistisch.
Man kann dadurch letztendlich dieser Schere entkommen. Es gäbe ja noch weitere Möglichkeiten, wenn man auch noch jetzt Kraftstoffe einsetzt, die nicht zum Rußen neigen daran, forschen wir hier an sauerstoffhaltigen Kraftstoffen, Biokraftstoffen, aber auch Elektrokraftstoffen aus Elektrizität hergestellten Kraftstoffen. Man ist da in Experimenten teilweise so weit, dass die Flamme nahezu rußfrei verbrennt, trotz minimaler Stickoxidemissionen.
Doch, wie schon gesagt, alles hat seinen Preis. Käufer eines Kleinwagens werden daher in Zukunft um den Diesel wahrscheinlich einen großen Bogen machen. Was bleibt, ist der Einsatz einer umweltfreundlichen Dieseltechnologie in Oberklassenwagen oder SUVs.
Dort wird das auch weiter, wenn er nicht verboten wird oder irgendwas anderes da der Gesetzgeber vorhat, so bleiben und wird auch sinnvoll sein, weil man dort im Hochlastbetrieb auf lange Strecken CO2-Emissionsvorteile von 15-20% erreicht.
Doch solche Autos werden leider eben nicht vornehmlich auf langen Strecken eingesetzt. Im Stadtverkehr ist der Einsatz solcher Wuchtbrummen unrentabel und unökologisch. Letztendlich spitzt sich der Konflikt um den Diesel auf einen Punkt zu, so Christian Bach vom Schweizer Forschungsinstitut EMPA.
Der Diesel muss abgasfrei werden. Das sehen wir bei verschiedenen Antrieben einfacher. Beispielsweise der Gasantrieb ist viel einfacher auf erneuerbare Energie umstellbar, das Elektroauto auch. Wenn der Diesel wirklich Bestand haben will, dann muss er das auch schaffen.
Soweit Michael Kurt. Der Klimawandel ist ein globales Phänomen. In den einzelnen Regionen der Erde wird er sich jedoch ganz unterschiedlich auswirken. Das hängt mit geografischen Besonderheiten zusammen und mit komplizierten Vorgängen in der Atmosphäre sowie in den Meeren. In nördlichen Breiten wird die Lufttemperatur wohl deutlich mehr zunehmen als die bei der Klimafolgekonferenz in Marrakesch angepeilten 2 Grad. Wie sich das im Nordseeraum auswirken könnte, das haben jetzt 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 14 Ländern unter Leitung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht untersucht. Das Ergebnis? Der bislang umfassendste Klimabericht für die Nordseeregion. Eine Art Gebrauchsanleitung für den Klimawandel, die als Grundlage für nötige Anpassungsmaßnahmen dienen soll. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Es ist Winter an der englischen Ostküste. Die Nordsee ist rau, mächtige Brecher nagen am Ufer des kleinen Städtchens Happisburg. Jedes Jahr holt sich die Nordsee hier bis zu 8 Meter Land, sagen Geologen. Dutzende Häuser sind dadurch schon im Meer versunken. Viele Menschen in Happisburg halten dies für eine Folge des Klimawandels. Die Behörden haben jedenfalls entschieden, auf Dauer macht der Küstenschutz hier keinen Sinn mehr. Sie wollen Teile der englischen Ostküste dem Meer überlassen. Ins Büro von Professor Markus Quante im Helmholtz-Zentrum in Geesthacht scheint derweil die Sonne hinein. Der Mitherausgeber des Nordsee-Klimaberichts zieht die Rollläden herunter, damit die spannende Grafik auf seinem Computerbildschirm auch wirklich gut zu erkennen ist. Ein Diagramm mit Jahreszahlen und Lufttemperaturen für die Nordsee. Wärmere Jahre als im Durchschnitt sind mit roten Balken gekennzeichnet, blaue Balken markieren die kühleren Jahre. Blau ist in diesem Diagramm aber die große Ausnahme.
Hier auf der Grafik sehen wir die Temperatur im Nordseeraum ansteigen seit 1950, größenordnungsmäßig um 1 bis 1,5 Grad. Insgesamt ist das ein bisschen mehr als im globalen Mittelwert. Aber wir sehen hier auch, einige Jahre fallen daraus. Und das ist doch verwunderlich. Zum Beispiel das Jahr 2010 ist hier kälter als die Klimanormalperiode im Nordseeraum, obwohl es global bis dato, bis 2014 der neue Rekord kam, das wärmste Jahr war. Und das ist so ein kleiner Einblick, dass man in die Region schauen muss. Was passiert da? Was sind da für Zirkulationen? Was stürmt über die Nordsee? Was wird an Wellen aufgebaut, was greift die Ostküste zum Beispiel von England an. Das muss man wirklich mit der Lupe lokal anschauen und das war unser großes Anliegen.
Die Klimaberichte der Vereinten Nationen seien in der Regel zu grob gestrickt, um daraus regionale Handlungsanweisungen abzuleiten, sagt Markus Quante. Ein Beispiel. Auch wenn der Temperaturanstieg global tatsächlich auf 2 Grad begrenzt werden könnte, wird es im Süden Norwegens trotzdem um bis zu 3,2 Grad wärmer, weil Tiefdruckgebiete womöglich weiter nördlich verlaufen und warme Luft dorthin schaufeln.
Also wir haben starke regionale Unterschiede, auch bei, sagen wir mal so, simplen Größen wie der Temperatur. Schon da sieht man regional drastische Unterschiede und der globale Mittelwert verschleiert das, was das für die Regionen bedeutet. In der Lufttemperatur ist unsere Region ein bisschen schneller warm geworden als der globale Mittelwert und insbesondere gilt das auch für die Wassertemperatur in der Nordsee. Die ist auch deutlich stärker angestiegen als im globalen Mittel die Meerestemperatur und das heißt natürlich einiges für das Ökosystem Nordsee.
Schon jetzt sei zum Beispiel kälteliebendes Zooplankton in der Nordsee auf dem Rückzug. Die kleinen Krebstierchen sind jedoch eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele Fische, wie zum Beispiel den Kabeljau.
Und der Kabeljau selber ist auch noch temperaturempfindlich, das heißt, der hat sich sehr stark zurückgezogen schon. Das ist ein Ergebnis, also das betrifft dann nicht nur das marine Ökosystem, sondern dann auch die Fischerei, die in einigen Ländern wie Dänemark ja doch noch eine große Rolle spielt. Die könnten dann eher Sardinen fangen. Zurzeit gehen sie noch den anderen Weg. Die norwegischen Fischer fahren dem Kabeljau hinterher. Der ist ja vor die nordnorwegische Küste gezogen. Die müssen jetzt einige hundert Meilen hinterherfahren, was früher vor der Haustür weggefangen wurde.
Wie komplex das Problem Klimawandel in der Region ist, zeigt auch ein anderes Beispiel. Lange Zeit wurde vermutet, dass die Stärke und die Häufigkeit der Stürme an der deutschen Nordseeküste durch den Klimawandel zunehmen würden. Die großen Frühjahrsorkane in den 90er Jahren galten als Vorboten einer extrem stürmischen Zukunft. Wenn man jedoch genauer hinguckt, müsste sich eher Südnorwegen auf windige Zeiten gefasst machen, meint Markus Quante.
Also in den 2000ern hatten wir deutlich weniger Stürme. Dahinter steckt, dass sich die Tiefdruckgebiete möglicherweise leicht andere Wege suchen und gar nicht so häufig hier in der Stärke auflaufen. Das heißt aber nicht, dass durchaus zwischendurch mal ein richtig heftiges Ereignis kommen kann. Aber die Tendenz, ob viel mehr Stürme kommen, ist noch sehr, sehr vage.
Das gilt auch für die Prognose, ob die Nordseeregion vom Klimawandel profitiert oder nicht. Merlot-Wein aus Norwegen wird es jedenfalls nicht geben, lacht Markus Quante. Und ob sich Badeurlauber wirklich über wärmere Wassertemperaturen freuen können, bleibe abzuwarten. Schließlich tauchten dadurch auch neue Quallenarten in der Nordsee auf. Weil sich warmes Wasser aber auch ausdehnt, wird es wohl zu einem weiteren Meeresspiegelanstieg kommen. Der könnte 30 Zentimeter, aber auch bis zu 1 Meter betragen. An der Westküste Jütlands oder auch in den Niederlanden, also dort, wo sich das Land seit der letzten Eiszeit senkt, wird er sich stärker bemerkbar machen als zum Beispiel vor den Felsküsten Norwegens. So stark, dass Küstenschutz an manchen Stellen keinen Sinn mehr machen könnte.
Es gibt einen kleinen Bereich in Dänemark, den will man sozusagen dem Meer übergeben in Zukunft. Nördlich von Hvidesande in Dänemark ist ein Bereich, da kann ein bisschen was volllaufen, ja. Aber das haben die genau im Blick und das Gleiche gilt an der Ostküste von England, wo quasi die Engländer entschieden haben, wir lassen das Meer das Land nehmen.
Gut möglich, dass der Klimawandel dabei sogar nur eine Nebenrolle spielt. Gerade in der Nordseeregion gibt es nämlich auch sehr starke natürliche Schwankungen, auf die im Bericht auch ausdrücklich hingewiesen wird. Außerdem sind warme Perioden zwischen den Eiszeiten auch immer unterschiedlich ausgeprägt, wie 2 neue Studien zeigen, die allerdings einen größeren Zeitraum umfassen. Doch auch die Daten der letzten 200 Jahre, die dem Nordseeklimabericht zugrunde liegen, bedürfen noch einer Verfeinerung, betont Co-Autor Burkhard Rockel.
Diese globalen Modelle haben vielleicht 100 mal 100 Kilometer, die lokalen jetzt vielleicht 10 mal 10 Kilometer Auflösung. Aber das ist immer noch zu grob, um zum Beispiel so die Auswirkungen von Windparks zu berechnen auf das lokale Klima, ob es da überhaupt einen Einfluss gibt. Das kann man im Moment noch nicht mit den Modellen herausbekommen.
Soweit Thomas Sambol.
Notizen aus der Wissenschaft.
Ein pflanzliches Mittel namens Silvestrol wirkt gegen das Ebola-Virus. Das fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Marburg und Gießen heraus. Silvestrol wird aus dem asiatischen Mahagoni-Gewächs Aglaia foveolata gewonnen und dient bereits in der Krebsforschung dazu, das zelleigene Enzym EIF4A zu hemmen. Durch Silvestrol geht die Virenkonzentration in den Zellen stark zurück. Virale Proteine verschwinden zugleich fast vollständig. Damit wird es für das Ebola-Virus fast unmöglich, sich durch Mutationen im eigenen Genom der antiviralen Wirkung von Silvestrol zu entziehen. Die wirksame Silvestrol-Konzentration erwies sich für die menschlichen Zellen als ungiftig. Der Bericht ist in der aktuellen Online-Ausgabe der Fachzeitschrift Antiviral Research erschienen. Mobile Technologien wie Tablet-PCs und Smartphones finden sowohl privat als auch im Büro oder Außendienst immer mehr Verbreitung. Zunehmend findet man sie auch in der Produktion und Logistik. Auch dadurch, dass immer mehr Zeit mit diesen Geräten verbracht wird, entstehen neue Risiken. Betroffen sind vor allem das Muskel- und Skelettsystem. Bei intensiver Nutzung können statische Körperhaltung, häufige Bewegungswiederholungen und hohe Muskelaktivitäten auftreten, die wiederum den Bewegungsapparat belasten. Grundsätzlich sollten Tablets und Smartphones eher kurzzeitig genutzt werden. Der mobile Einsatz in unterschiedlichen Beleuchtungen sollte mit möglichst reflexionsarmen Displays geschehen. Bei länger andauerndem Einsatz kann eine externe Tastatur helfen, Haltung und Komfort zu verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt die Übersichtsarbeit Review zu physischer Beanspruchung bei der Nutzung von Smart Mobile Devices der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Bis zu 3% der Erwachsenen leiden in Deutschland unter Essattacken, die seit 2013 als psychische Erkrankung anerkannt sind. Am häufigsten tritt die Binge-Eating-Störung auf, bei der die Betroffenen unter regelmäßigen Essanfällen leiden. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben nun herausgefunden, dass davon Betroffene unter generellen Entscheidungsschwierigkeiten leiden. Sie treffen im Zusammenhang mit dem Essen für sich schlechte Entscheidungen und schaffen es, im Gegensatz zu anderen Menschen nicht, ihr Verhalten flexibel anzupassen. Die unterschiedlichen Entscheidungsprozesse spiegeln sich auch in ihrer Hirnaktivität wider. Die Ergebnisse erschienen in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Neuropsychopharmacology. Die Zoologische Staatssammlung München und das Senckenberg-Deutsche Entomologische Institut entschlüsselten den genetischen Code von über 1000 Pflanzenwespenarten. Diese sind zwar nicht so bekannt wie ihre oft schwarz-gelb gefärbten Verwandten aus der Gruppe der echten Wespen, aber bei Land- und Forstwirten unbeliebt. Ihre gefräßigen Larven ernähren sich bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich von Pflanzen und können zum Beispiel im Zierpflanzenanbau großen Schaden anrichten. Anhand der nun entschlüsselten Gencodes können die Schädlinge jetzt in einem frühen Entwicklungsstadium als Larven selbst durch Nichtspezialisten identifiziert werden. Die im Internet frei zugängliche DNA-Datensammlung ist von großem wirtschaftlichen Nutzen bei der Schädlingsbekämpfung.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Sandro Keller.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wenn ein Bus um die Kurve fährt, wird es für einen Radfahrer, der auf gleicher Höhe fährt, gefährlich. Denn der Busfahrer kann das Rad schnell übersehen und beim Abbiegen rammen. Damit das nicht passiert, sollen Abbiegeassistenzsysteme den Busfahrer warnen. Praktische Sache, doch natürlich muss überprüft werden, ob das auch funktioniert. Das heißt, ob ein Abbiegeassistenzsystem Fahrräder rechtzeitig erkennt. Wissenschaftler an der Bundesanstalt für Straßenwesen entwickeln einheitliche Tests, mit denen Abbiegeassistenzsysteme realistisch überprüft werden können, ob sie überhaupt das leisten, was sie versprechen, einen Zusammenstoß effektiv vermeiden. Unser Reporter Aeneas Roch hat einen solchen Test in der Nähe von Köln besucht.
Das hier, dieser Platz, ist die Fahrzeugtechnische Versuchsanlage der Bundesanstalt für Straßenwesen. Im Wesentlichen ist das ein großer Parkplatz. Und hier in dieser Mitte, auf diesem großen leeren Platz, steht etwas verloren, etwas verlassen, ein Fahrrad. Es ist ein rotes Mountainbike und darauf sitzt ein Dummy, eine Schaufensterfigur, so ähnlich wie die, die auch für Crashtests verwendet werden. Der hier ist ein bisschen anders, der ist nicht nackt, der hat etwas an. Der Dummy und das Fahrrad, das sind die Hauptfiguren hier in einem Versuch der Bundesanstalt für Straßenwesen. Das ist gewissermaßen die Forschungseinrichtung des Bundesverkehrsministeriums. Und der andere Hauptdarsteller, der parkt da hinten, das ist ein roter Linienbus. In diesem Versuch soll es darum gehen, einen typischen Unfall nachzustellen. Ein Unfall, der passiert beim Abbiegen, wenn der Bus rechts um die Kurve fährt und der Fahrradfahrer in dem Augenblick überholt, wenn Fahrradfahrer und Bus dann zusammenstoßen. Um solche Unfälle zu vermeiden, gibt es Abbiegeassistenzsysteme, die warnen den Fahrer oder bremsen den Bus im Notfall sogar ab. Hier an der Bundesanstalt für Straßenwesen wollen Ingenieure herausfinden, wie man solche Abbiegeassistenzsysteme testen kann. Sie wollen klären, eignet sich hier so ein Versuchsaufbau überhaupt? Also kann man Abbiegeassistenzsysteme dadurch testen, dass man mit einem Fahrrad und einem Bus in so einer Kurve einen Unfall nachstellt? Wie muss die Kurve dafür aussehen? Wie fährt ein Bus überhaupt in so eine Kreuzung rein? Und wie schnell müssen Bus und Fahrrad dafür fahren? Und sie wollen auch klären, eignet sich ein Test gleichermaßen für einen Bus, für einen LKW mit Anhänger und für eine Solozugmaschine? Oder braucht man vielleicht für jeden Fahrzeugtyp einen eigenen Test? All das soll hier ermittelt werden. Es sind sozusagen die Vorarbeiten, bevor später mal wirklich Abbiegeassistenzsysteme getestet werden können. Es geht hier darum, erstmal einen geeigneten Test überhaupt zu entwerfen.
An Kathete 20,5.
Adrian Hillmann ist Ingenieur und er leitet hier den Versuch. Zusammen mit seinen Kollegen baut er jetzt Pylonen auf, kleine Hütchen. Und schon wird aus dieser großen leeren Fläche eine zumindest modellhafte Straßenkreuzung.
Ach so.
Da wissen Sie heute Abend auch, was Sie getan haben.
Oh Mann, ja. Die sind schwerer, als man glaubt, die Hütchen.
Damit das Fahrrad sich bewegt, ist das Vorderrad in einen Rollwagen eingehängt. Und dieser Rollwagen, der hängt an einer langen Schnur, an einem Seilzug. Und dieser Seilzug, der läuft hier komplett einmal über den ganzen Parkplatz. Und hier hinten ist eine Art Seilwinde. Und gleich wird diese Seilwinde gestartet. Die fängt an, das Seil aufzurollen. Und dann setzt sich hinten das Fahrrad in Bewegung. Der Dummy steht bereit, mitten auf dem Platz. Der Bus fährt rückwärts, mehrere Fahrzeuglängen. Der Fahrer braucht ein bisschen Zeit, um die Geschwindigkeit genau zu treffen. Er kommt an und jetzt setzt sich auch das Fahrrad in Bewegung auf dem Kasten. Es fährt jetzt gerade an mir vorbei. Der Bus überholt das Fahrrad, holt aus zur Kurve, fährt rechts rüber. Der Busfahrer bremst und das Fahrrad fährt gerade eben mit nur wenigen Zentimetern Abstand an der vorderen Kante des Busses vorbei. Die Tür geht auf. Und Adrian Hellmann kommt raus. Sind Sie zufrieden mit der Runde?
Sehr schön, ja, das war ein guter Durchlauf.
So, ich darf mit rein?
Ja, festhalten.
Ist alles verkabelt. Wo kann ich mich hinsetzen?
Ja, einfach hier.
Ja. Es ist ein ganz normaler Linienbus. Der einzige Unterschied ist, dass hier unter den Sitzen mit dicken Spanngurten Batterien befestigt sind, Autobatterien. Und hier steht eine Kabeltrommel. Das ist der Strom für die ganze Messelektronik, die hier über die Sitze verteilt ist. Hier sind Kabel, geringelte, gerade, grün, rot, blau, verschiedene Stecker. Sieht so ein bisschen aus wie ein Elektrobaukasten. Und in der Mitte steht ein Laptop mit Messreihen. Ein paar der Messgeräte haben die Wissenschaftler hier mit Saugnäpfen an die Scheibe geklebt.
Ampel ist grün. Jan, Datenaufzeichnung starten.
Start!
Ja, los geht's.
Der Fahrer drückt aufs Gas, der Bus fährt los. Gemächliches Tempo, ungefähr 20 km/h. Ich schaue aus dem Fenster und sehe den Dummy vorne rechts.
Richtig schnell, ja, 19 halten. Okay, halten.
Jetzt setzt auch er sich in Bewegung. Wir holen auf, sind ungefähr jetzt gleich auf. Der Bus schlägt jetzt die Kurve ein, der Dummy fährt weiter geradeaus.
Nah dran bleiben.
Und, okay, und stopp. Jetzt bremst der Bus relativ heftig und der Dummy saust an der Schnauze des Busses vorbei. Nur wenige Zentimeter hätten da gefehlt und wir hätten den Dummy umgefahren. Der Versuch ist zu Ende, aber die Arbeit geht für Adrian Hellmann und seine Kollegen jetzt erst richtig los, denn sie müssen die Daten auswerten. Herr Hellmann, Sie fahren den ganzen Tag hier mit dem Bus und gucken sich solche beinahe Zusammenstöße mit dem Fahrrad an. Haben Sie überhaupt noch ein gutes Gefühl, wenn Sie selber auf dem Fahrrad unterwegs sind?
Ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad und was wichtig ist im Verkehr, dass man für sich entscheidet, wie man fahren möchte, aber genauso für die anderen Fahrer mitdenkt, wie die sich verhalten würde und schauen kann, okay, ein Busfahrer, der hat viel zu tun, vielleicht einen stressigen Tag und dass man da auch mal ein bisschen Rücksicht darauf nimmt, auf die anderen Verkehrsteilnehmer, auch wenn man vielleicht im Recht wäre.
Mitarbeiter der Bundesanstalt für Straßenwesen erarbeiten Regeln, wie man Abbiegeassistenzsysteme testen kann, damit es beim Abbiegen nicht scheppert.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Andreas Roch berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Somebody Else. Die CD mit dem Titel Spontaneous erschien bei Feeling. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.